Die guten Seiten der Zukunft. Der Ökom-Podcast.
Ganz grundsätzlich, egal ob KI oder nicht, wäre mein Wunsch als Wissenschaftlerin, dass wir viel, viel mehr auf wissenschaftliche Erkenntnisse unsere Entscheidung basieren lassen. Egal, ob das ökonomische oder politische Entscheidungen sind. Wir müssen viel, viel mehr auf Wissenschaft setzen. Und wenn man sich mit diesen wissenschaftlichen Aspekten beschäftigt, dann ist man, glaube ich, auch weit davon entfernt zu denken, dass KI ein Heilsbringer, eine Heilsbringerin sein wird. Aber KI kann eben eine ganz, ganz wichtige Assistentin dabei sein.
Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Ökom-Podcasts. Am Mikrofon ist Manuel Schneider. Künstliche Intelligenz, noch vor wenigen Jahren ein Thema eher für Spezialisten und Nerds, ist inzwischen allgegenwärtig. Wir lassen uns Texte von ihr übersetzen, Referate schreiben, Staus vorhersagen, aber auch im Krankenhaus komplizierte Krebsdiagnosen erstellen. Nicht immer ist dabei erkennbar, ob KI im Spiel ist, was die Sache zuweilen unheimlich macht. Vor allem die sogenannten sozialen Medien werden gerade geflutet mit KI-generiertem Fake. Die Potenziale, aber auch Grenzen künstlicher Intelligenz sollen uns auch in der heutigen Podcast-Ausgabe beschäftigen. Es geht um die Frage, ob KI uns dabei helfen kann, Natur besser zu verstehen und vor allem sie besser vor uns zu schützen. Kann KI die Natur retten? So lautet der Titel eines Buches, das die Wirtschaftswissenschaftlerin Hilke Oberhansberg und die Biologin Frauke Fischer jüngst bei uns im Ökom-Verlag veröffentlicht haben. Frauke Fischer ist mir heute als Gast zugeschaltet. Wir kennen uns von einem Vortrag, den sie Mitte Februar bei uns im Münchner Zukunftssalon gehalten hat. Liebe Frauke, herzlich willkommen. Schön, dass du dir die Zeit für unser Gespräch genommen hast.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Du bist promovierte Biologin, hast lange Zeit wissenschaftliche Feldforschung in Afrika betrieben und arbeitest nach wie vor als Dozentin an der Fakultät für Biologie der Uni Würzburg. Zusammen mit Hilke Oberhansberg hast du bereits mehrere Bücher verfasst, die deutlich machen, wie sehr wir Menschen von den Leistungen der Natur und insbesondere von deren biologischen Vielfalt profitieren und auf diese auch angewiesen sind. Bereits 2003 hast du die Agentur AUF gegründet, damals vor gut 20 Jahren die erste deutsche Unternehmensberatung mit einem Fokus auf Biodiversität. Aber du bist auch selbst unternehmerisch tätig und arbeitest in Peru mit Kaffee- und Kakaobäuerinnen und Bauern zusammen und vermarktest deren Produkte zu fairen Preisen in Welt- und Bioläden sowie Gourmet-Fachgeschäfte, vor allen Dingen in Deutschland. Du produzierst also nicht nur geistige Nahrung, sondern praktizierst auch Naturschutz, der schmeckt. Frage vorab, spielt bei all dem KI bereits irgendeine Rolle in deinem beruflichen Tun?
Ja, also genau, wir bei uns geht es eher um NI, natürliche Intelligenz, da liegt unser Fokus. Natürlich verwenden wir auch mal künstliche Intelligenz, also du hast es schon angesprochen, Vorhersage von Staus, wenn wir irgendwie Ware irgendwo hin transportieren müssen. Ja, also bei solchen Dingen spielt KI eine Rolle und KI spielt ja auch natürlich mal eine Rolle, wenn man irgendwie mal Newsletter schreibt oder solche Sachen für unsere Kunden. Aber im Umfang, wie man KI anwenden könnte, sowohl bei wirtschaftlichen Prozessen als auch im Naturschutz, da sind wir, also da halten wir uns bedeckt. Da haben wir eher wenig Anwendungsbeispiele parat, was natürlich auch daran liegt, dass wir so kleine und so ein kleines Unternehmen sind. Und damit sich das richtig lohnt, müsste man sowohl im Hinblick auf Naturschutz, aber auch im Hinblick auf wirtschaftliche Prozesse sicher ein bisschen größer sein und ein bisschen mehr Geld investieren. Und das ja, haben wir da nicht parat. Also das würde bei uns im Moment bedeuten, dass wir viel Geld ausgeben müssten für eigentlich nur inkrementelle Verbesserungen.
Okay. Ja, also zu den Anwendungen Naturschutz kommen wir jetzt gleich. So, künstliche Intelligenz, natürliche Intelligenz oder menschliche Intelligenz. Wir tun immer so, als wüssten wir, was Intelligenz ist. Wissen wir das eigentlich?
Ja, interessanterweise gibt es noch überhaupt keine allgemein akzeptierte Definition von Intelligenz. Aber natürlich, wir haben ja Sachen wie Intelligenztests oder so. Da muss man erstmal sagen, dass es natürlich unterschiedliche Formen von Intelligenz gibt. Also es gibt Menschen, die, also man spricht von mathematischer Intelligenz, aber wir kennen ja auch soziale Intelligenz. Wir kennen räumlich verständliche Intelligenz, Sprachintelligenz. Also es gibt erstmal ganz unterschiedliche Faktor oder ganz unterschiedliche Ausprägungen von Intelligenz. Und es gibt eben Menschen, die verfügen über eine sehr, sehr hohe sprachliche Intelligenz. Also die können sich sehr gut ausdrücken, die lernen sehr gut verschiedene Sprachen, die können Sprache sehr gut einsetzen, aber die können sehr, sehr schlecht sein unter Umständen bei irgendwelchen mathematischen Aufgaben. Es gibt Menschen, die verfügen eben über eine sehr gute räumliche Intelligenz, also können sich sehr gut Sachen vorstellen im Raum. Die machen dann vielleicht ganz hervorragende Architekten aus, aber die können vielleicht, ja, können nicht singen und lernen nie eine Fremdsprache. Also das ist schon mal die eine Sache. Intelligenz zu definieren ist nicht leicht und es gibt, wie gesagt, keine allgemein akzeptierte Definition von Intelligenz. Und machen wir aber ja so Sachen, dass wir auch bei Tieren gucken, ob die intelligent sind. Und ein Aspekt, der da immer eine Rolle spielt, also oder sagen wir mal zwei Aspekte. Das eine ist, hat man ein Verständnis davon, dass man ein Individuum ist, dass man also irgendwie von ein Verständnis von sich selber. Also wir wissen, dass Elefanten sowas haben oder auch Menschenaffen und auch bestimmte Rabenvögel. Deswegen halten wir die für intelligent. Und ein zweites Merkmal von Intelligenz bei Tieren ist interessanterweise, dass wir immer dann sagen, dass Tiere intelligent sind, wenn sie in der Lage sind zu lügen. Zu lügen, damit man lügen kann, muss man eine Vorstellung davon haben, was der andere, wie etwas auf den anderen wirkt, was der andere dann eben versteht oder glaubt. Und das ist eigentlich ja erschreckend, dass die Fähigkeit zum Lügen ein Merkmal von Intelligenz ist. Und das ist vielleicht auch, warum uns künstliche Intelligenz so wahnsinnig fasziniert. Denn ja, bestimmte Anwendungen künstlicher Intelligenz sind ja eigentlich die Perfektionierung von Lüge und Betrug. Und das macht sie natürlich auch irgendwie ja vermeintlich intelligent und dann ein bisschen gefährlich für uns.
Ja, ist ja schon interessant, dass also das, worauf wir uns doch so viel einbilden, nämlich unsere Intelligenz, dann doch nicht ausreicht, um es zu definieren, was es denn eigentlich ist. Und ob die KI ein Verständnis von sich selbst hat, das wäre ja auch noch eine Frage, die man klären müsste, oder ob sie dann von vornherein gar nicht intelligent sein kann. Ja, bevor wir dazu kommen, wie intelligent denn oder vermeintlich intelligent denn die KI ist und wo uns diese Intelligenz beim Naturschutz helfen kann, wir Menschen, wir sind ja zweifellos intelligente Lebewesen, wenn auch sicher nicht die einzigen auf diesem Planeten, aber besonders vernünftig sind wir deshalb ja noch nicht. Denn anders wäre ja nicht zu erklären, dass es der Natur ausgerechnet im Anthropozän, also dem vom Menschen geprägten Zeitalter, so schlecht geht. Und das, obwohl wir doch so dringend auf sie angewiesen sind.
Ja, genau. Also Intelligenz kann ja im Guten wie im Schlechten verwendet werden. Und wir haben leider sehr, sehr viele Anwendungen, wo wir Intelligenz ja zum Nachteil anderer und letzten Endes auch zum Nachteil unserer selbst benutzen. Das ist ziemlich problematisch. Also wir seit, ja, sagen wir mal, wir beginnen, haben ja vor etwa vielleicht 11.000 Jahren mit dem Beginn von Ackerbau und Viehzucht angefangen, unsere Welt massiv zu verändern. Das haben wir natürlich lange Zeit gemacht, ohne zu wissen, was das bedeutet, was das auch für uns bedeutet. Inzwischen wissen wir das. Und umso ja drängender und logischer und vernünftiger wäre es ja zu handeln. Also wir wissen, dass wir was tun müssen. Wir wissen sogar, was wir tun müssen. Wir wissen, dass das für die Menschheit insgesamt sehr, sehr positiv wäre. Aber blöderweise gibt es eben einzelne Akteure, die über sehr viel Macht und Einfluss verfügen und die ihre Intelligenz oder ihre begrenzte Intelligenz eben leider dazu verwenden, ja, gegen das Interesse von der Menschheit insgesamt und auch des Großteils von Menschen zu agieren.
Kann man das mit so ein paar Zahlen, so ein paar Eckdaten einfach nur mal veranschaulichen, also wohin uns diese fehlgeleitete menschliche Intelligenz im Umgang mit Natur bereits geführt hat?
Ja, also ich nehme mal so ein Schlagwort. Also wenn man heute Politiker und reden hört, dann hört man sehr oft, ja, jetzt müssen wir mal an die Wirtschaft denken. Also, und das ist ein Totschlagargument dafür, die natürlichen Systeme, Ökosysteme, die Natur zu zerstören. Also es ist eigentlich immer so ein Freibrief, wir müssen jetzt an die Wirtschaft denken, also der Umgang, der Schutz von Natur und Ökosystemen, das ist so ein bisschen eine romantische Vorstellung von Leuten, die keine Ahnung von Wirtschaft haben. Und tatsächlich ist es ja genau umgekehrt. Wir wissen, dass der monetäre Wert von Biodiversität und Ökosystemleistungen den Wert des weltweiten Bruttosozialprodukts ungefähr um den Faktor 2 übersteigt. Und wir wissen, dass alle Wirtschaftssysteme absolut abhängig sind von Leistungen der Natur, direkt oder indirekt. Die britische Regierung und der Weltbiodiversitätsrat, die haben beide im Abstand von 2 Wochen ganz wichtige Berichte rausgebracht im Januar und im Februar. Und da lesen wir, dass, also bei dem Weltbiodiversitätsrat lesen wir, dass die Weltwirtschaft sich entweder ändert oder kollabieren wird. Und auch bei dem Bericht der britischen Regierung, da ging es um die Zusammenhänge von Ökosystemleistung und nationaler Sicherheit, da lesen wir, dass wenn wir weiter so rücksichtslos mit der Natur umgehen, wir eben die Natur, oder schon jetzt wissen wir, dass die Natur, der Verlust von Ökosystemleistung das größte Sicherheitsrisiko für die EU und für Großbritannien ist. Und ja,
Worin
und das sieht,
bestünde das, dass dieses
na, das
Sicherheitsrisiko?
besteht eben darin, dass wir erstens eine sehr große Unsicherheit bei der Produktion von Lebensmitteln haben werden, also dass wir davon ausgehen müssen, dass wir immer weniger Menschen sicher mit Nahrung versorgen und Trinkwasser versorgen können. Das bedeutet aber auch Volatilität von Rohstoffpreisen, also von den Preisen natürlicher Ressourcen. Das bedeutet, dass Transportwege unsicherer werden. Das bedeutet, dass da Tür und Tor geöffnet wird für organisierte Kriminalität und Terrorismus. Also der Zugang zu solchen Ressourcen, der Handel mit solchen Ressourcen, der, so fürchtet die britische Regierung und die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die man da beauftragt hat, die fürchten eben, dass wir einen massiven Anstieg bekommen werden von internationalem Terrorismus, von organisierter Kriminalität, aber dadurch dann natürlich auch Konflikte innerhalb von Ländern und Konflikte zwischen Ländern und dass das eben, wenn wir nicht zügig handeln, zu einem Kollaps unserer Wirtschafts- und Sozialsysteme führen wird. Und vielleicht noch ein paar andere Zahlen, wenn wir uns angucken, also jetzt noch mal konkreter, vielleicht auf die Natur bezogen. Wir haben in den letzten 50 Jahren ungefähr 73% aller Wirbeltierbestände zerstört. Dazu muss man sagen, das sind nicht die Arten. Also die Arten gibt es noch, die haben wir nur alle sehr, sehr selten gemacht. Wir haben aber auch das Artensterben etwa um den Faktor 1000 beschleunigt. Und wir haben wirklich intakte Natur an Land auf unserem Planeten nur noch in etwa 2 bis 3% der Landesfläche. Und wenn man eben weiß, dass ja jeder Atemzug, den wir tun, jeder Schluck Wasser, den wir trinken, jedes Stück Brot, was wir essen, nur durch die Bereitstellung von intakten Ökosystemen überhaupt uns zur Verfügung steht, dann sehen wir ja, dass wir da völlig in die falsche Richtung laufen und dass das eben zuallererst, also vielleicht ein paar andere Tier- und Pflanzenarten in den Tod reißen wird, aber eben sehr, sehr schnell auch uns.
Du hattest vorhin gesagt, dass das Artensterben um den Faktor 1000 beschleunigt wurde. Was ist da sozusagen der Referenzpunkt?
Ja, also Aussterben von Arten ist ein natürlicher Prozess. Also es gab ja schon immer, also die großen Dinosaurier, die sind so vor etwa 66 Millionen Jahren verschwunden. Da gab es ja noch gar keine Menschen und trotzdem sind die ausgestorben. Und solche Aussterbeereignisse, also es gibt ein gewisses Hintergrundrauschen, könnte man sagen. Es gibt immer eine bestimmte Anzahl von Arten, die rein statistisch jedes Jahr aussterben würde. Und dann gibt es noch Massenaussterbeereignisse. In der Geschichte des Lebens auf unserem Planeten gab es 5 Stück bisher. Dem letzten sind eben die großen Dinosaurier zum Opfer gefallen, damals ausgelöst durch einen Meteoriteneinschlag. Wir haben auch ein Massenaussterben, was dadurch hervorgerufen wurde, dass es Cyanobakterien auf unserem Planeten erstmals gab, die gigantische Mengen an Sauerstoff freigesetzt haben. Also Sauerstoff ist ja ein ganz dramatisches Gift eigentlich. Genau, und so gab es eben, dann gab es auch natürliche Klimaschwankungen, die zu Massenaussterben geführt haben. Und jetzt glaubt man, sind wir im sechsten Massenaussterben. Und das ist alles menschengetrieben. Also man, obwohl es eben ein Hintergrundrauschen vom Aussterben gibt, was eben ein Tausendstel dessen wäre, was im Moment passiert, und obwohl es auch einzelne Massenaussterbeereignisse in der Geschichte des Lebens auf unserem Planeten gab, kann man sagen, dass wenn wir uns anders verhalten würden, hätten wir im Moment kein Aussterben, weder ein Aussterben, was größer ist als das Hintergrundaussterben, noch ein Aussterben, von dem man zumindest diskutiert, ob es vielleicht das sechste Massenaussterben auf diesem Planeten sein wird.
Wobei ja diese Numerik ja auch ein bisschen in die Irre führt. Und man denkt mal, okay, jetzt ist es sechste, vorher gab es das fünfte, davor gab es das vierte und dritte und so weiter. Und das täuscht ja ein bisschen darüber hinweg, das, was du jetzt auch schon angedeutet hast, dass es sich ja diesmal um ein Massensterben handelt, was, also A, wo der Mensch die Ursache ist und vor allen Dingen, was es auch, ja, auch was die Zeit und die Geschwindigkeit, mit der es stattfindet, so noch nie vorher gegeben hat.
Genau, also als Beispiel führe ich immer gern an das Aussterben eben der großen Dinosaurier, also Tyrannosaurus Rex, Triceratops, Diplodocus, Brachiosaurus, alle möglichen, die Menschen, die viele Leute wahrscheinlich kennen. Und wenn wir uns mal, also die Arten, die vermutlich am Ende dieses oder sehr rasch am Ende des letzten Massenaussterbens ausgestorben sind, das ist zum Beispiel Tyrannosaurus Rex. Und jetzt wissen alle unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, dass es die heute nicht mehr gibt, diese Tiere. Und es wissen wahrscheinlich die meisten auch, dass dieses Aussterben als ein sehr schnelles Aussterben gilt. Jetzt gibt es wissenschaftliche Studien, die sich angucken, okay, aber was heißt das denn in absoluten Jahren? Und die Schätzungen gehen davon aus, dass das Verschwinden der großen Dinosaurier mindestens 33.000 Jahre gedauert hätte. Das bedeutet, wenn wir damals gelebt hätten, hätte niemand von uns gemerkt, dass Dinosaurier selten werden oder gar aussterben, weil das eben in geologischen Zeiträumen zwar abrupt ist, im Referenz oder im Verhältnis zu einem Menschenleben ist das aber ein sehr, sehr langsamer Prozess. Und umso erschreckender ist ja, dass wir heute innerhalb des Lebens eines Menschen sehen, dass Arten aussterben. Also wir sind live dabei. Und wenn man das jetzt sehr vereinfacht einfach umrechnen würde, dann würde es ja bedeuten, also ein Prozess wie das Aussterben der großen Dinosaurier hat damals 33.000 Jahre gedauert. Das würden wir heute in 33 Jahren schaffen.
Also das heißt, der zentrale Faktor ist die Zeit, die Geschwindigkeit, mit der dieses Massensterben stattfindet und die ja auch der Natur kaum Zeit lässt, sozusagen für evolutionäre Anpassungsprozesse, etwa beim Klimawandel.
Genau,
Und
also normalerweise würde eben, also sage ich jetzt mal statistisch, würden vielleicht ein oder zwei Arten im Jahr aussterben. Das wäre die normale Aussterberate, und das ist jetzt eben vertausendfacht. Und das bedeutet, dass dass zum Beispiel evolutive Prozesse, die ja in Anführungszeichen dagegen anarbeiten, die ja neue Arten entstehen lassen würden. Evolutive Prozesse haben sich nicht beschleunigt, aber das Aussterben hat sich beschleunigt. Evolutive Prozesse, dadurch, dass wir ja alle Arten selten machen, haben sich evolutive Prozesse womöglich auch verlangsamt. Also das heißt, wir wirken ja auf die Evolution ein, indem wir auch selektiv bestimmte Individuen entnehmen. Also ich sage mal so was Banales, wie wenn man immer die Rothirsche mit dem größten Geweih schießt, dann ist es natürlich irgendwann, ist deren Genpool sozusagen erloschen. Oder es gibt zumindest einen Vorteil, ein Hirsch mit einem kleinen Geweih zu sein, weil man dann vielleicht eine höhere Überlebenswahrscheinlichkeit hat als ein Hirsch mit einem großen Geweih. Und so wirken wir ja auch nochmal auf Evolution ein.
Ja, und eigentlich sind wir da auch schon mitten in unserem KI-Thema drin, nämlich in eurem Buch findet sich dazu relativ am Anfang so der zentrale Satz. Ihr schreibt, die Geschwindigkeit und Dimension der Lösung dieser Biodiversitätskrise muss endlich die der Zerstörung übertreffen. Und hier kommt eben KI mit ihren Leistungen ins Spiel. Aber wenn ich euch richtig verstehe, dann nicht in dem Sinne, dass KI uns helfen soll, was ja auch ein denkbares Szenario wäre, uns helfen soll, bestimmte Leistungen der Natur, die jetzt wegbrechen, zu ersetzen oder gar Natur irgendwie zu optimieren oder besser zu machen. Oder das ist
Ja,
doch.
genau. Also da muss man vielleicht erstmal sagen, dass das absolut unmöglich ist. Das ist ja so ein Irrglaube von so Techies, dass man denkt, ah, komm, egal, wenn diese Ökosystemleistung für uns überlebenswichtig ist, dann lasst uns die doch einfach technisch ersetzen. Und das ist absolut schwachsinnig. Also das ist so dermaßen abwegig, das kann man kaum noch in Worte fassen. Sowas wie zum Beispiel die Bereitstellung fruchtbarer Böden, was die wertvollste und ja größte Leistung vielleicht der Natur ist, vor allem weil ja unsere gesamte Welternährung mit Ausnahme von Meeresfischen auf diesen fruchtbaren Böden beruht. Dafür gibt es überhaupt keine technische Alternative. Für Dinge wie Luft- und Wasserreinigen gibt es rein theoretisch technische Alternativen, nur sind die absolut unbezahlbar. Und wir können natürlich nicht für 8 Milliarden Menschen und bald vielleicht für 10 Milliarden Menschen jedem einen Wasserfilter vor die Tür stellen, damit er sich dann jeden Tag das von uns verseuchte Wasser filtert. Also dafür haben wir nicht die, dafür haben wir auch nicht die mineralischen Ressourcen, die wir zum Beispiel bräuchten. Dafür haben wir nicht die Energieressourcen, dafür haben wir nicht die technischen Ressourcen. Das heißt, und man muss ja sagen, alles, was die Natur macht, ist ja, also ist erstens seit 4,2 Milliarden Jahren erprobt, also ein gigantischer zeitlicher Vorsprung bei Forschung und Entwicklung. Es zeichnet sich dadurch aus, dass es ja eine absolute Kreislaufwirtschaft gibt. Also alles, was die Natur macht, kann man rausschmeißen. Das gibt dann neue Natur. Und das Ganze ist ja kostenlos eigentlich. Und wenn wir uns mal sowas angucken wie Verpressung von CO2 im Boden, wäre ja eine technische Lösung. Kann man irgendwie CO2 aus der Luft abscheiden und kann man das dann in ein Endlager verpressen? Dann muss man sagen, ja, das kann man mit sehr, sehr viel Geld und mit sehr großen technischen Unsicherheiten vielleicht machen, aber man kann es auch einfach die Natur machen lassen und dann hat man als Ergebnis eine Erdbeere, ein Mahagoni oder einen schönen Rehbraten auf dem Teller. Das ist nämlich, was die Natur aus CO2 macht.
Naja, den Rehbraten, da braucht es dann noch die menschliche Kochkunst dazu.
Ja, das stimmt. Aber ohne, also da, mit aller menschlicher Kochkunst, ohne dass CO2 oder ohne dass Kohlenstoff in einem Rehkörper gespeichert wird, gibt es halt keinen Rehbraten.
Okay, gut. Okay, also das heißt, also wenn Technofix jetzt nicht sozusagen die Lösung ist oder sein kann auch, was kann denn so nach deiner Einschätzung auch KI besser als wir Menschen mit unserer Beobachtungsgabe und Intelligenz?
Also weshalb uns ja KI auch so intelligent vorkommt, ist, dass sie so ein paar Sachen besser und schneller und einfacher machen kann als wir, die wir mit Intelligenz verbinden. Und dazu gehört zum Beispiel alle möglichen Rechenleistungen. Also kein Mensch kann so schnell rechnen wie die KI. Kein Mensch kann so viele, sage ich mal, Schritte beim Schach zum Beispiel vorhersagen oder vorherausberechnen wie eine KI. Und KI kann super gut Muster erkennen. Wir sind evolutiv darauf auch getrimmt, Muster zu erkennen. Am besten können wir das bei menschlichen Gesichtern. Also keiner von uns würde abends nach Hause kommen und keine Ahnung, Kinder, Mann, Frau, Oma nicht wiedererkennen. Also es sei denn, man hat eine Gehirnkrankheit oder ist blind. Aber ansonsten ist es für uns, also ist es für uns die leichteste Übung, Menschen, Hunderte, Tausende von Menschen individuell zu erkennen. Und das machen wir natürlich über irgendeine Mustererkennung. Aber in dem Moment, aber wir können das eben nur gut bei Mustern, die für uns wichtig sind. Und dazu gehört eben das menschliche Gesicht. Bei Mustern, die für uns nicht so wichtig sind, also zum Beispiel, wie unterscheide ich Rehe oder wie unterscheide ich Gänseblümchen? Da schwächeln wir. Also für uns sehen alle Rehe irgendwie gleich aus und alle Gänseblümchen sehen irgendwie gleich aus. Und da kann die KI uns natürlich helfen, denn de facto sind diese Organismen auch alle unterschiedlich. Und die KI kann schon mal auf individueller Basis als auf Organismenbasis Muster erkennen. Sie kann aber Muster auch erkennen, wenn wir das ein bisschen für sie umrechnen oder umformen. Also aus jedem Sonogramm, also aus jeder Stimme oder aus jedem Geräusch und aus jeder Mischung von Geräuschen kann man ja auch ein Muster erzeugen, so ein Sonogramm. Und das kann man der KI geben, dann kann sie damit gut umgehen. Man kann ihr Satellitenkarten von Entwaldung geben, Bewegungsmuster von Tieren, alle möglichen Informationen. Und dann kommt eben die große Rechenleistung der KI dazu. Man kann ihr Daten geben und man kann ihr unterschiedlichste Daten geben, also alle möglichen anderen Umweltparameter noch. Und dann lässt man sie einfach mal drauf los und dann gibt man ihr zur Aufgabe, da eben Zusammenhänge zu erkennen. Und ein Beispiel, das haben Kollegen von mir in Ecuador gemacht, die haben eben solche Soundboxen im Wald aufgehängt. und haben die KI das analysieren lassen. Dazu hat die KI Daten bekommen, wie der Zustand dieses Waldes war. Und die KI hat dann bei neuen Waldstücken sagen können, alleine an diesem Geräusch, an dieser Geräuschkulisse, die man sie hat analysieren lassen, wie der Zustand des Waldes ist. Und dazu gehörten zum Beispiel eine Sache, auf die die Wissenschaftler selber nicht gekommen sind, die die KI aber herausgefunden hat, dass die KI an der Geräuschkulisse des Waldes tagsüber sagen konnte, welche nicht rufenden, nachtaktiven Insekten es in einem Wald gibt. Und das
Wie
sind eben
geht
musste,
das? Also bei
na,
weil es da nur bestimmte Vögel gibt, die diese
ja, also,
Insekten brauchen, oder?
ja, genau, aber eben so einfach ist nicht. Also der Vogel kann ja auch andere Sachen essen. Also die KI konnte aus der gesamten Geräuschkulisse quasi ein Bild des Waldes entwerfen und konnte dann sagen, okay, bei einem Wald, der so ist, da muss es noch diese Insekten geben. Und tatsächlich hat man geguckt, tatsächlich, sie hatte recht, da gibt es diese Insekten.
Also die KI hat nicht nur was gehört, sondern hat auch das Schweigen deuten
Genau.
können,
Also sagen wir
sozusagen.
mal, wenn ich, also bei uns, also so, das wäre, ist jetzt so ein bisschen banal, aber wenn man jetzt einem Menschen sagt, okay, stell dir mal vor, es gibt ein Fußballspiel und da spielen also 22 Menschen Fußball und dann gibt es irgendwelche Buden und bla bla bla. Und dann könnten wir alle sagen, ah, wenn du uns das, dann gibt es da Bier. Und das Wissen, also das ist ein Muster, wo wir sozusagen ableiten können, ah, okay, wenn es ein Fußballspiel ist und bla bla bla, dann gibt es da Bier. Also da brauchen, und so ähnlich kann die KI das eben auch machen, bei Zusammenhängen, die wir nicht so leicht erkennen.
Okay, ja, das, ich glaube, da kommen wir jetzt im Laufe des Gesprächs nochmal auch noch auf andere Dinge, wo die KI erstaunliche Leistung vollbringt. Gibt es denn auch umgekehrt Dinge, die wir besser können als die KI, oder ist sie uns in allem überlegen?
Nee, also die KI ist eigentlich ja sehr, sehr doof. Also sie erkennt Muster und da gibt, also und auch wir lernen übrigens über Mustererkennung. Also angenommen, man muss einem Kind dreimal sagen, ach guck mal eine Katze und dann sagt man bei einem anderen Tier, ach guck mal ein Hund und das Kind erkennt auch also erkennt Gemeinsamkeiten. Also von diesen drei Katzen und Gemeinsamkeiten von diesen drei Hunden und kann dann sagen, okay, das ist ein Hund und das ist eine Katze. Und wir können das wirklich schon eben bei so kleinen Anzahlen von Bildern, sage ich mal. Und das zum Beispiel, da braucht die KI Tausende, Hunderttausende, Zehntausende von Bildern, bis die KI sagen kann, ah, das ist ein Hund oder das ist eine Katze. Also die KI kann eben super schnell diese ganzen Muster analysieren, aber sie braucht super, 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 super viele Bilder, um zu einem Ergebnis zu kommen, auf das wir viel, viel schneller kommen.
Also sie ist dann
Und
nicht sehr
dann,
effizient eigentlich,
ja, in diesem
oder?
Fall nicht. Also wenn sie sowas lernen soll, dann ist sie nicht so wahnsinnig effizient. Sie ist jetzt schon, also zum Beispiel, wir haben das Beispiel oder wir erklären so ein bisschen, wie das mit die Entwicklung von Schachcomputern. Am Anfang hat der Schachcomputer quasi den menschlichen Spieler einfach irgendwie an die Wand gerechnet. Der hat einfach alle möglichen Züge vorausberechnet und egal, ob die sinnvoll waren oder nicht. Und die KI kann jetzt schon abwägen, also die kann schon lernen, ob ein Zug sinnvoll ist oder nicht. Also eine KI gewinnt jetzt, ein Mensch kann nicht mehr gegen einen KI-gestützten Schachcomputer gewinnen, offensichtlich. Und das liegt auch daran, dass die KI eben nicht einfach nur sagt, ah, welche Züge sind jetzt alle möglich, sondern und was kann dann danach passieren, sondern dass die KI auch schon gleich filtert und sagt, okay, wenn ich den Bauern so ziehe, dann ist ja mein König gleich Schach. Also das ist ein unsinniger Zug, den schmeiße ich gleich raus. Sowas macht ein Mensch ja auch. Und was wir eben aber zum Beispiel immer noch sehr gut können, ist sehr viele Sachen parallel machen, also unterschiedliche Aufgaben parallel bearbeiten. Also in dem Vortrag hatte ich ja das Beispiel, also ein Mensch fährt Auto, das Radio läuft, der weiß, kann hören, ah, okay, das ist ja das und das Lied, dann kommen da vielleicht Nachrichten, dann unterhält er sich mit seinem Beifahrer, dann kommt ein Verkehrsschild und kommt noch die Katze. Und diese ganzen Aufgaben miteinander zu verschränken oder das alles zu erkennen und die richtige Entscheidung dann zu treffen, soll ich Gas geben oder bremsen oder lenken, dafür braucht unser Gehirn ungefähr 20 Watt. Und dann haben Wissenschaftler vom MIT ausgerechnet, was braucht denn ein Computer, nur so eine Einparkhilfe von einem Auto? Und das braucht schon 840 Watt. Also das heißt, wenn es um so Energieeffizienz ge geht, noch sind wir der KI da offensichtlich überlegen.
Okay. Ja gut, wir haben ja jetzt schon so an ein, zwei Stellen schon so angedeutet, was das jetzt für den Naturschutz bedeuten könnte. Ich fand, würde da gerne jetzt noch ein bisschen vertiefend reingehen. Ich fand ein besonders faszinierendes Beispiel in eurem Buch und hat es auch in dem Vortrag darüber berichtet, galt dem Schutz des Walhaies. Vielleicht magst du da mal ein wenig eintauchen im wahrsten Sinne
Im
des
wahrsten Sinne
Wortes.
des Wortes. Genau, also erstmal ganz kurz zum Walhai ist der größte Fisch, den es auf unserem Planeten gibt, in unseren Weltmeeren. Diese Tierart ist erst Mitte des 19. Jahrhunderts entdeckt worden und ungefähr 100 Jahre später, also 1986, hatte man 300 Walhaie beobachtet. Es gab 300 Walhai-Sichtungen. Da waren vielleicht manche doppelt, aber selbst wenn wir sagen, okay, das, weil die ja so selten waren, das waren dann immer verschiedene, kannte man also sozusagen 300 Walhaie. Der Walhai ist ein Tier, was eine dunkle Haut hat mit weißen oder mit hellen Flecken und Strichen. Und dann sind ein paar schlaue KI-Nutzer auf die Idee gekommen, ach komm, eigentlich ist das doch wie ein Sternenzelt, also eine Haut wie ein Sternenzelt. Lass uns doch eine KI trainieren, die wir eigentlich entwickelt haben, um den Sternenhimmel zu analysieren, für die Analyse der individuellen Unterscheidung von solchen Walhaien. Und die KI macht das super. Die KI erkennt anhand der Punkte und Striche, welcher Walhai das ist. Und jetzt kommen noch ein paar andere technologische Entwicklungen dazu. Also es gibt und gab ja schon immer viele Hobbytaucher, aber Hobbytaucher haben inzwischen auch ganz gutes Equipment. Und die fotografieren jetzt unter Wasser öfter mal so ein Walhai, mal mit sich, mal ohne den Taucher oder die
Man
Taucherin.
muss dazu sagen, dass der sehr friedlich ist, dieser Walhai,
Genau,
ne?
super
Das war,
friedliches Tier. Genau, so ein Planktonfresser, also
genau.
der hat überhaupt kein Interesse
Sonst sind
irgendwie
das
an
die
uns.
letzten Fotos, die man da sieht.
Nee, genau. Und jetzt gibt es ja so Citizen Science Projekte, also Menschen können, was weiß ich, Tag der Gartenvögel vom NABU oder Tagfalter Monitoring, wo Menschen eigentlich wissenschaftliche Daten erheben, meistens zur Verbreitung und zum Vorkommen von bestimmten Tierarten. Und die Hobbytaucher können das jetzt auch machen. Also die Hobbytaucher könnten, es gibt Whale Shark, nee, Quatsch, Shark Book heißt das. Also es gibt so eine Citizen Science Plattform, wo die ihre Fotos hochladen könnten. Das wäre ja schon mal toll. Dann könnte die KI sich all diese Fotos angucken. Aber es wird noch viel, viel toller, denn die meisten dieser Hobbytaucher wissen ja nichts von dieser Möglichkeit oder haben da vielleicht auch kein Interesse. Die wollen da schön Urlaub machen und schön tauchen, aber nicht irgendwie die wissenschaftliche Forschung da vorantreiben. Was die aber häufig machen, ist, dass die auf Social Media ihre Po Fotos hochladen. Also, und dann steht da vielleicht, ah, guck mal, letzten Mittwoch auf den Seychellen, ich und der Walhai, super Tauchbedingungen, es war sonnig und warm, das Wasser hatte 23 Grad, es war alles ein einziger Traum. Und die KI durchsucht jetzt Social Media Accounts nach Fotos von Walhaien und den ergänzenden Informationen. Und sie jedes Foto, das sie findet, das ordnet, guckt sie, kenne ich diesen Walhai schon? Dann ordnet sie diesen Datenpunkt dem Datenblatt zu. Und wenn es ein neuer Walhai ist, dann legt sie ein neues Datenblatt an. Und das hat dazu geführt, dass wir inzwischen über 3000 individuelle Walhaie unterscheiden können. Und die KI ist jetzt ja in der Lage, das mit anderen Daten zu verknüpfen und zu verschränken. Also Daten eben zu Strömungsrichtungen, also Wetterdaten, Daten von dem Sauerstoffgehalt des Meeres, Daten von der Verfügbarkeit von Krill etc. Und daraus erkennt die KI, wenn sie das alles schön zusammenbringt, kann sie neue Muster erkennen, und zwar zum Beispiel die Bewegungsmuster von Walhaien, also nicht wie der mit dem Schwanz schlägt, sondern wo der sich wann wie aufhalten wird. Und das ist jetzt quasi ein ziemlicher Durchbruch, denn es gibt ein Problem für die Walhaie oder es gibt zwei Probleme. Sie sind entweder Opfer von Beifang, also dass sie eben in irgendwelche Fischernetze geraten, oder sie kollidieren auch öfter mit Schiffen, mit Containerschiffen zum Beispiel. Und in beiden Fällen ist das eigentlich für die Betreiber, also egal, ob man jetzt ein Industrieschiff ist oder ein Transportschiff, ist es eigentlich blöd. Also die wollen nicht mit den Walhaien eigentlich was zu tun haben. Dann gehen entweder ihre Netze kaputt oder ihre Boote gehen kaputt. Für Reedereien kann das bedeuten, dass sie Strafzahlungen machen müssen, weil sie Lieferbedingungen nicht einhalten können. Und da kommt jetzt plötzlich Naturschutz und Wirtschaft ganz interessant zusammen, denn diese Daten für die Vorhersage, wo sich ein Walhai aufhalten wird, diese Daten werden jetzt tatsächlich schon gekauft von Reedereien, die eben vermeiden wollen, dass ihre Schiffe Schäden nehmen bei Kollisionen mit Walhaien. Und da haben wir plötzlich einen Fall, wo die KI uns hilft, Natur zu schützen. Das Besondere ist hierbei ja, dass es sogar noch jemand gibt, der dafür bezahlt, nicht weil der Walhaie schützen will, sondern weil der gerne sein Schiff schützen möchte.
Jetzt kann man nur hoffen, dass auch andere Tiere, die selten sind, in den Genuss einer solchen KI-Beobachtung kommen, auch dann, wenn es kein ökonomisches Interesse dabei gibt.
Ja, also bei sehr seltenen Tieren ist es ja häufig so, dass es eine große Bereitschaft gibt, die Tiere, also zum Beispiel Geld zu spenden, um die Tiere zu schützen. Und da haben wir auch also einmal vielleicht Klassiker sind Nashörner. Also es gibt ja in Afrika alleine, es gibt ja auch in Asien Nashörner, die sind alle super, super selten. Und die verbleibenden afrikanischen Nashörner, also Breitmaul-Nashorn, vielleicht noch so, weiß gar nicht, zwischen 18.000 und 20.000 Individuen und Spitzmaul-Nashorn vielleicht noch so 7.000. Und da ist es natürlich so, dass wenn auch da gilt, ja, wenn die Naturschützer wüssten, wo die Tiere sind, dann könnte man die besser schützen. Da sind wir auch gleich eigentlich bei so einem Risiko, was sich daraus ergibt. Denn wenn die Wilderer wissen, wo die Tiere sind, dank KI, dann ist das natürlich extrem problematisch, weil die ja dann die Tiere viel leichter jagen können. Und wir haben ein Beispiel noch, wo es auch um Finanzierungen geht zum Schutz von Berggorillas. Es gibt also eine Berggorilla-Familie, die jetzt ein Wallet hat, also die ein digitales Portemonnaie hat. Und die KI hat analysiert, wie der Lebensraum, also welche täglichen Parameter gegeben sein müssen, damit für die Gorillas alles super läuft. Da musste man der KI natürlich vorher erklären, dass es nicht nur um Gorillas geht, sondern dass es um ein intaktes Ökosystem geht, weil sonst hätte die KI gleich mal vorgeschlagen, wenn an einem Tag alle Leoparden abgeknallt werden, ist ja super, weil Leoparden vielleicht Berggorillas angreifen. Also solche Parameter muss man dann noch setzen. Und jetzt, im Moment wird das von der Weltbank bezahlt, aber perspektivisch könnten wir uns alle daran beteiligen, dass man eine App hat und dann kann man abends gucken, ja, wie ging es denn heute den Berggorillas? Und dann würde man feststellen, okay, heute es gab keine Wilderei, es gab keinen illegalen Holzeinschlag, es gab keinen Waldbrand, also alles super. Und dann kann ich dem Berggorilla einen Euro bezahlen, weil ich denke, ach komm, dann spendiere ich dir mal einen Euro, weil es heute so super für dich lief. Der Berggorilla, der behält jetzt nicht das Geld für sich und kauft da Bananen oder irgend sowas, sondern dieses Geld wird dann eben auch wieder verteilt an Menschen, die eben diesen Zustand des Ökosystems quasi erhalten haben. Und das können Wildhüter sein, das können Menschen sein, die in umliegenden Dörfern wohnen, etc. Und die bekommen dann das Geld. Und da ist ja kein, also wenn wir jetzt jeder einen Euro dem Berggorilla geben, dann haben wir ja kein ökonomisches Interesse daran. Wir wollen ja nicht einen Stock Berggorilla kaufen oder so. Das wäre dann so eine neue Form der Naturschutzfinanzierung. Und der Vorteil davon wäre eben, dass es erstens vielen Menschen leichter fällt, einfach mal abends zu sagen, ach komm, ich mache einen Euro, anstatt vielleicht einmal im Jahr 100 Euro. Und dass es natürlich eine Form der direkten Naturschutzfinanzierung gibt, weil das Geld ja direkt in die Region bezahlt wird und nicht über eine internationale Naturschutzorganisation oder einen fremden Staat geht. Das wäre ganz gut.
Du hast ja auch oft jetzt schon im Konjunktiv formuliert, also das ist noch nicht Realität, sondern aber es könnte relativ, momentan wird das
Ja.
noch von der Weltbank finanziert,
Genau, also
dieses
es ist schon
Berggorilla.
Realität, aber also es gibt
Die Umsetzung
die
noch nicht.
Gorillas haben ihr Wallet, das gibt's alles schon. Die Gorilla-Familie hat schon ihr digitales Konto. Im Moment kann da nicht jeder von uns, im Moment zahlt, glaube ich, die Weltbank auf dieses Konto ein. Aber
Das
genau, also
Konto gibt es schon mal.
Konto gibt's schon,
Eine
genau.
Bankverbindung gibt es schon mal. Okay.
Genau.
Ich würde noch mal gern auf den Walhai zurückkommen, weil Da fand ich auch interessant, dass im Grunde genommen, dass unsere Vorstellung so von Schutzkonzepten ein bisschen modifiziert, weil da ist ja immer so, also wir haben ein Schutzkonzept, das ist räumlich definiert, hier sind die Grenzen und so weiter und da drin werden die und die Arten und so weiter geschützt. Und hier mit dem Walhai haben wir ja die Möglichkeit sozusagen, dass das Schutzsystem mit dem Schützling mitreist, quasi, ne? Wie so ein mobiles
Genau, und
System.
das ist ganz, ganz wichtig für wandernde Tierarten und für, also wir haben auch als Beispiel den Blauwal. Ein Blauwal hat ein Streifgebiet von 1,3 Millionen Quadratkilometer. So ein Gebiet, also das, wenn wir das schützen wollten, müssten wir quasi sagen, okay, der gesamte Pazifik ist ein Schutzgebiet. Da darf jetzt keiner mehr reinfahren, da kann keiner mehr was machen, weil das ist das gesamte Streifgebiet vom Blauwal. Aber der Blauwal ist ja nicht, und das lässt sich natürlich nicht durchsetzen. Oder natürlich, blöderweise lässt sich nicht durchsetzen, muss man sagen. Und aber der Blauwal ist ja nicht, der ist ja nicht immer überall, sondern der ist immer an einem bestimmten Ort. Und wichtig wäre ja, dass er da geschützt ist, also dass da keine Walfänger gibt, dass es da keine Kollision mit Schiffen gibt, dass es da keine Unfälle gibt mit Netzen von Fischern, dass die Tiere sich da drin nicht verfangen, etc. Dass der und das konnte man, und da, ja, dieser Teil, oder in unserem Buch ist überschrieben, war Schutzgebiet reist mit. Und das ist natürlich auch ein ziemlich interessanter neuer Ansatz, dass man wie so einen Schutzraum um ein Tier schafft. Und dann eben auch mit Hilfe von KI und den entsprechenden Technologien, zum Beispiel alle Menschen informiert, die dann in der Nähe von diesem Wal sind und denen sagen würde, oh, Vorsicht, also egal, ob man jetzt Segler ist oder Containerschiffkapitän oder was auch immer, man sagen würde, okay, Vorsicht, hier kommt jetzt der Wal, bitte mal alle mal Platz gemacht für einen Moment.
Okay, also der Walhai ist ja ein Beispiel für den Schutz eines einzelnen, jetzt seltenen Tierart. In der Regel geht es ja im Naturschutz eher um den Schutz von möglichst ganzen Ökosystemen, Lebensräumen. Wenn man mal sozusagen den Scope etwas weitet, welche Rolle spielt da heute bereits die KI?
Genau, also eigentlich, also Menschen spenden immer gerne Geld für den Schutz von Arten. Also es gibt eben Tierarten, die finden wir sehr charismatisch, seien es jetzt Löwen oder Tiger, Elefanten, Berggorillas. Aber wir müssen ja eigentlich die Lebensräume schützen. Und da kann uns KI auch helfen. Also zum Beispiel bei der besseren, dem effizienteren und effektiven Schutz von Regenwäldern. Und die sind ja erstens massiv unter Druck und sie sind extrem wichtig. Also egal, ob wir das Kongo-Becken oder das Amazonasbecken uns angucken. Und ich habe ja schon anfangs gesagt, die KI ist sehr gut beim Muster erkennen. Jetzt können wir der KI jedes Jahr neue Entwaldungs-Satellitenfotos geben. Dann wird die uns sagen, ah ja, guck mal, da ist jetzt Wald weg. Das ist aber ja doof in gewisser Hinsicht, weil das ja retrospektiv ist. Es wäre ja viel, viel besser, wenn wir quasi mit der ersten illegalen Aktivität gewarnt werden würden, sodass wir da Wildhüter oder internationale Polizei oder was auch immer hinschicken können, um diese illegalen Aktivitäten zu verhindern. Und da gibt es einen neuen und sehr interessanten Ansatz, den nennt man das Internet der Tiere. Und da macht man sich das Wissen von Tieren mit KI zugänglich. Und jetzt speziell bei dem Regenwald, es gibt zum Beispiel Vogelarten, die super empfindlich sind bei Eingriffen in ihren Lebensraum. Das heißt, wenn man von oben auch so ein Satellitenbild anguckt und der Wald sieht noch komplett intakt aus, kann es unterhalb des Kronendachs ja bereits illegale Aktivitäten geben. Es kann sein, dass da schon kleine Brände gelegt wurden, dass einzelne Bäume gefällt wurden, dass da irgendjemand jagt oder was weiß ich, illegal nach Gold sucht oder irgend solche Dinge. Und immer wenn sowas passiert, dann meiden die Vögel diesen Bereich. Das heißt, wenn es uns gelingen würde, viel Informationen von diesen Vögeln zu bekommen, dann hätten wir ein Frühwarnsystem für Zerstörung tropischer Regenwälder. Und das macht man. Also früher, ich selber habe ja in meiner Doktorarbeit, haben wir Antilopen und Leoparden besendet. Diese Sender, die haben ungefähr 500 Gramm gewogen. Und die einzigen Informationen, die wir bekommen haben, ist, wo hält sich das Tier auf? Das wurde auch nicht über 24 Stunden wurden die Daten gesammelt, sondern wir mussten mit so einer Richtantenne und einem Sender, wir mussten mit einem Empfänger, wir mussten den Empfänger anmachen, dann hat es piep, piep, piep gemacht, dann haben wir mit unserer Richtantenne rauskriegen können, wo das Tier sich ungefähr aufgehalten hat. Das heißt, wir hatten einen immensen Aufwand für sehr, sehr wenig Datenpunkte. Inzwischen ist es so, dass es Sensoren gibt an Tieren, die nur 0,2 Gramm noch wiegen und viel, viel billiger sind als die Senderhalsbänder, die wir damals verwendet haben. Und diese Sensoren können eine Vielzahl von Informationen sammeln. Also jetzt im Fall mit den Vögeln und dem Regenwald würde eigentlich genügen, dass die uns hochauflösende räumliche Daten liefern, damit wir wissen, hier gehen die Vögel nie hin, hier muss irgendwas schief gegangen sein. Aber bei anderen Dingen, zum Beispiel beim Zustand von, ja, sag ich mal, also zum Beispiel Abschmelzen von der Polkappen etc., da haben wir dann auch tauchende Tiere zum Beispiel, wo wir eben unheimlich viel solcher Daten bekommen. Und dann, gerade wenn man sehr viele verschiedene Tierarten hat und eine große oder eine zunehmende Individuenzahl, weil eben diese Sender inzwischen diese so klein sind und weil die immer weniger kosten, dann ja, vervollständigt das oder bringt eigentlich unser Wissen um die Natur in ganz, ganz neue Dimensionen. Und früher, wie gesagt, bei uns jetzt mit den Leoparden und den Antilopen, wir mussten mindestens, keine Ahnung, 100 Meter an dem Tier dran sein, um überhaupt einen Datenpunkt zu bekommen. Und heute ist es so, dass diese Daten von dem Sensor zu einem Satellit geschickt werden. Unter Umständen ist da schon das KI, die KI-Anwendung drauf, sodass also die Daten gehen sozusagen hoch, werden KI verarbeitet und der Forscher oder die Wettervorhersageperson oder was auch immer bekommt diese Daten gleich, also zeitnah, mit sehr hoher räumlicher Auflösung und bereits analysiert, präsentiert.
Du hattest gesagt, dass diese Sender mittlerweile so klein und leicht sind, also 0,2 Gramm. Das heißt, die könnte man auch zum Beispiel an Schmetterlinge oder so montieren, in
Genau.
Anführungszeichen.
Ja, genau. Also sagen wir mal, das wäre, also jetzt zum Beispiel, es gibt ja ungefähr 200 Arten von Schmetterlingen, die so große Wanderungen unternehmen. Bekanntest ist vielleicht die Wanderung von den Monarchfaltern in ja, Nord- und Mittelamerika, aber auch bei uns Distelfalter, die machen solche langen Wanderungen. Und wenn wir solche Sensoren an vielen dieser Tiere befestigen würden, dann würden wir auch da so Frühwarnsysteme bekommen, wenn irgendwas auf diesen Wanderungen schief geht. Das würde uns vielleicht auch helfen, diese Arten zu erhalten. Aber man kann sich sowas auch vorstellen, zum Beispiel bei Heuschrecken. Wir haben ja in Afrika das Problem von Heuschreckenplagen. Und die einzige Antwort, die Menschen häufig haben, ist, dass man eben eine massive Chemiekeule auspackt. Also wenn man nur glaubt, dass Heuschrecken im Anmarsch sind, werden in gigantischer Menge Insektizide ausgebracht, die jedes Insekt töten, keinesfalls nur die Heuschrecken. Und ja, dieses Problem können wir damit vielleicht nicht ganz lösen, aber wenn es uns dann gelingen würde, wenigstens Insektizide nur dann auszubringen, wenn wirklich direkt die Ernte von Menschen bedroht ist, dann wären wir ja auf jeden Fall schon mal einen Schritt weiter, als wenn wir das einfach so flächenmäßig da groß ausbreiten. Und da könnten uns solche Sender und diese KI-Anwendung durchaus auch helfen.
Okay, also ich finde, diese Beispiele zeigen ja sehr gut, wie ihr mit Hilfe der KI wir der Natur helfen könnten und mit der Heuschrecke, weil das ja Tiere sind, die man nicht nur schützen will, sondern die auch eine Plage sein können, führt mich das zu der quasi Gegenfrage, ob umgekehrt eben auch die Tiere uns helfen können.
Also eigentlich sind es ja schon Beispiele. Also wenn wir sagen, okay, wir wollen, dass der Regenwald geschützt wird, und dann helfen uns zum Beispiel Vögel zu sagen, okay, hier müsst ihr gucken, hier ist es dramatisch, dann haben wir ja solche Beispiele. Und also was schon längst Realität ist, was ich ziemlich interessant finde, ist die Daten, die wir brauchen, um den Meeresspiegelanstieg vorherzusagen. Also da spielt die Musik im dramatischen Sinne im Südpolarmeer, weil die Polgebiete ja eben sehr viel stärker vom Klimawandel schon betroffen sind. Also die größte lokale Erwärmung haben wir da. Und das bedeutet, dass gerade in der Antarktis eben immer mehr Eisberge abbrechen, immer mehr große Eisfelder schmelzen und das verändert natürlich die Zusammensetzung des Meeres und früher des Meereswassers. Und früher haben wir das so gemacht, dann haben wir da eben Bojen hingefahren. Das ist sehr aufwendig, weil das ja bekanntermaßen weit weg ist. Und dann trieben die Bojen da eben, also die fahren ja nicht selber, sondern die werden einfach irgendwie von der Meeresströmung bewegt, also sind womöglich dann auch schnell irgendwo hingetrieben, wo sie eigentlich gar keine relevanten Daten mehr sammeln können. Und dann muss man die irgendwann wieder abholen. Und außerdem treiben die ja nur oben auf dem Wasser. Und die interessante Wassertiefe, aus denen wir eigentlich Daten brauchen, sind die obersten 200 Meter des Meeres, obersten 200 Meter Meerestiefe. Und da gibt es im Südpolarmeer den südlichen Seeelefant, der sich ausschließlich in diesem Bereich aufhält. Und inzwischen kommen tatsächlich 80% der Daten, die wir brauchen zur Vorhersage des Meeresspiegelanstiegs, basierend auf diesen Z da Daten aus dem Südpolarmeer, die kommen inzwischen von südlichen Seeelefanten, von Sensoren, die an südlichen Seeelefanten angebracht sind. Und andere Daten gibt es zum Beispiel an Meeresschildkröten, das ist bei denen auch so ähnlich. Die tauchen eben auch in den obersten 200 Meter. Und da gibt es andere zur Vorhersage auch von Extremwetterereignissen, also irgendwelchen Orkanen, wo ja die Temperaturerwärmung in den obersten Meeresbereichen entscheidend ist. Und da bekommen wir viele Daten eben von Meeresschildkröten. Und das Wichtige ist eben, jetzt könnte man sagen, ja, kann man auch Fische nehmen. Ja, das Blöde bei Fischen ist, dass die ja unter Wasser atmen. Das heißt, sie tauchen nicht auf. Und dann wird der Datentransfer schwierig. Aber sowohl Schildkröten, Meeresschildkröten als auch Seeelefanten müssen ja Luftsauerstoff atmen. Das heißt, sie tauchen immer auf. Und dann kann es eben perfekt zum Datenaustausch kommen.
Es gibt ja auch so immer wieder Berichte und Beobachtungen, dass zum Beispiel vor Erdbeben oder selbst vor Tsunamis Tiere irgendwie reagieren, obwohl man noch gar nichts messen kann
Ja.
oder irgendwie noch gar nichts eingetreten ist eigentlich. Ich weiß, es hat oft so ein bisschen anekdotischen Charakter, aber wird das auch schon genutzt mit Hilfe der KI?
Genau, das wird auch schon genutzt. Also die Anekdoten sind so häufig, dass Wissenschaftler gesagt haben, lass uns doch mal gucken. Also vielleicht ist da ja was dahinter. Und tatsächlich ist es nicht so einfach, dass man keine Ahnung, eine Ziege oder eine Kuh oder eine Ente, eine Gans nimmt und dann braucht man nur dieses eine Tier halten und dann gucken, wenn sich das komisch verhält, weiß man, es gibt jetzt ein Erdbeben oder einen Vulkanausbruch. Aber was Kollegen von mir eben herausgefunden haben, ist, dass wenn man die Bewegungsmuster von sehr vielen verschiedenen Tieren und vor allem auch verschiedenen Tierarten nimmt, dass man aus diesem Bewegungsmuster insgesamt erkennen kann oder besser gesagt, wieder die KI an diesen Mustern erkennen kann, ob ein Erdbeben, ein Tsunami oder ein Vulkanausbruch nahen. Und das ist ja etwas, was Tiere eben offensichtlich besser können als wir. Also wir können zwar gut immer besser das Wetter vorhersagen, aber wir können solche Extremereignisse eben mit einer viel zu kurzen Vorwarnzeit messen. Also wenn wir feststellen, oh Mist, da ist jetzt ein Vulkanausbruch oder ein Erdbeben, dann ist das quasi auch schon passiert. Also ich, hast ja gesagt, ich arbeite in Peru und wenn ich in Peru bin, habe ich so ein peruanisches Handy und dann kriege ich eine Erdbebenwarnung auf mein Handy vom peruanischen Staat und in dem Moment bebt aber schon die Erde. Also die Vorwarnzeit waren vielleicht 2 oder 3 Sekunden und es reicht natürlich noch nicht mal ein Gebäude zu verlassen. Und wenn wir die Vorwarnzeiten wenigstens so hinbekommen, und das ist scheinbar mit Tieren möglich, dass wir vielleicht eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde oder vielleicht auch mal einen halben Tag haben, dann wird das wahnsinnig viele Menschenleben retten. Und die Hinweise, ja, die verdichten sich, dass eben aus diesem Gesamtbewegungsmuster von Tieren wir da solche Vorhersagen machen können. Und das, ja, dazu brauchen wir KI, die ist eben in der Lage, diese Muster da richtig zu erkennen und zu deuten.
Ja, wir haben uns ja jetzt in dem Podcast und aber auch ihr in dem Buch habt euch ja auch stark darauf fokussiert, sozusagen diese Potenziale auch erstmal positiv herauszustellen und zu würdigen, so. Aber jetzt hatten wir vorhin schon den Seeelefanten, aber es gibt noch einen anderen Elefanten hier im Raum, nämlich eben diese ganzen Gefahren und auch Schattenseiten von KI. Allen voran dieser hohe Energie- und Ressourcenbedarf, der eben mit diesen immensen Rechenleistungen verbunden ist. Das ist weitgehend bekannt und hat ja auch dazu geführt, dass KI zumindest in der Öko-Bubble jetzt keinen allzu guten Ruf hat. Schon weniger bekannt ist vielleicht, dass ausgerechnet dort, wo wir Hotspots großer Biodiversität haben, dass ausgerechnet dort seltene Erden und andere Rohstoffe lagern, die für KI-Hardware benötigt werden, also zum Beispiel im Regenwald des Kongos, den du vorhin schon angesprochen hattest. Aber ich will das gar nicht vertiefen, weil dieser problematische ökologische Fußabdruck der KI gilt ja generell für KI-Anwendung und ohne das jetzt kleinreden zu wollen, wenn man sich anschaut, für welchen Quatsch alles KI eingesetzt wird im Alltag, muss man jetzt nicht ausgerechnet so sinnvolle KI-Anwendung Naturschutz aus diesen Gründen einschränken. Aber was gibt es an spezifischen Gefahren beim Einsatz von KI im Naturschutz? Du hattest vorhin das schon erwähnt bei den Wilderern, also so quasi, wenn die Daten in falsche Hände geraten. Aber vielleicht gibt es noch weitere Gefahrenpunkte oder dann eben auch Herausforderungen, damit umzugehen.
Genau, also wir haben ja, also du hast diese klassischen Gefahren angesprochen: Energiebedarf, Wasserbedarf, Ressourcenbedarf. Aber wir haben auch zunehmend das Problem, also genau, erstmal, was passiert, wenn die Daten in die falschen Hände geraten? Also es ist ja toll, wenn die Wildhüter wissen, wo alle Nashörner sind, aber in dem Moment, wo das ein internationales Verbrechersyndikat weiß, dass sich auf Nashornhandel fokussiert hat, ist es natürlich eine gigantische Katastrophe. Weil man muss ja sagen, es gibt Tiere, die sind so selten und dann aber auch unter Umständen so lokal vorhanden, dass man die rein theoretisch in einer Woche ausrotten kann. Also das gilt auf jeden Fall für Berggorillas, das gilt auf jeden Fall für Okapis, das gilt für viele, viele, viele Tier- und auch Pflanzenarten, die man super, super schnell ausrotten könnte, wenn man die genauen Daten hätte. Das ist ein großes Problem und diesem Problem muss man dadurch Herr werden, dass man eben aufpasst, wer Zugriff auf diese Daten hat. Also das ist auch jetzt schon eigentlich so. Also wenn man jetzt eine wissenschaftliche Publikation schreibt und man veröffentlicht Forschungsergebnisse von sehr, sehr seltenen Tierarten, deren genaues Verbreitungsgebiet nicht bekannt ist, dann gelten schon Sonderregelungen schon heute. Also man kann dann in einer wissenschaftlichen Publikation sagen, dass man das erforscht hat, dass man aber eben aus Artenschutzgründen nicht sagt, wo man genau diese Studie gemacht hat. Sowas müssen, also wir müssen diese Daten schützen. Und wir müssen in Naturwissenschaft und Naturschutzforschung und aber auch im angewandten Naturschutz die Daten, die wir haben, schützen. Also wir dürfen diese Daten nicht alle nicht jedem verfügbar machen, weil KI eben im guten und im schlechten Sinne angewandt werden kann. Und ich glaube, eine Gefahr, die vielen Menschen nicht bewusst ist und die gerade jetzt im Naturschutz in den letzten Wochen auch ein bisschen virulent geworden ist, ist die Produktion von Deepfakes. Also das gibt es nicht nur mit Prominenten und Politikern, das gibt es blöderweise auch mit Natur. Und zwar häufig in letzter Zeit gibt es jede Menge zunehmend Deepfake-Videos, KI erzeugt, die Interaktionen von Menschen mit ja, Raubtieren, großen Wildtieren zeigen. Dann gibt es manchmal so romantisierende Sachen. Also ich habe neulich was gesehen, dass ein Mensch, der angeblich kurz vorm Erfrieren ist, und zwei Wölfe legen sich neben denen, um den zu wärmen. Also totaler Quatsch. Das als Wildtierbiologin kann ich sagen, dass das auf gar keinen Fall stimmen kann. Also niemals ist das im normalen Verhaltensrepertoire von Wölfen. Aber es gibt eben auch immer mehr solche Filme, wo Menschen angeblich von diesen Wildtieren angegriffen werden. Und das ist natürlich hochproblematisch, denn wenn wir mal jetzt bei uns in Deutschland, wo wir ja schon eine Diskussion zum Wolf haben. Wir müssen aus ökologischen Gründen sagen, wie positiv das ist, dass Wölfe zurückgekehrt sind. Das fördert die Waldgesundheit, das fördert insgesamt die Leistung von Wäldern, das fördert die ökologische Gesundheit von Ökosystemen und stabilisiert ökologische Prozesse. Das kann man sich vorstellen, wenn es dauernd Deepfake-Videos gibt, wo Wölfe angeblich Menschen angegriffen haben. dann würde die politische Stimmung in Deutschland natürlich sehr, sehr schnell kippen. Weil wenn Menschen das nicht erkennen können, dass es Fake-Videos sind, dann werden natürlich bei der nächsten Wahl alle die Partei wählen, die sagt, wir müssen Wölfe ausrotten, weil die Leute ja glauben, dass Wölfe eben gefährlich sind für Menschen. Und solche, wir sehen ja sehr viele Angriffe auf unsere Demokratie auf demokratische Systeme. Und wir müssen fürchten, dass solche Angriffe eben auch auf Naturschutz Aspekte ausgeweitet werden.
Ich würde abschließend gerne auf einen Punkt zu sprechen kommen, der eher, ich sag mal so, einen sozialen Aspekt mit einbringt. Du bist ja selbst in dem Kakaoprojekt in Peru im Regenwald aktiv und indigene Gemeinschaften schützen ja seit Jahrhunderten Ökosysteme ohne KI. Und also bislang war es eh schon so, dass ihr Wissen oft weniger beachtet wird als technische Innovation. Und riskieren wir nicht mit diesem verstärkten Einsatz von KI und quasi dieses Setzen auf Hightech, dass solch traditionelle Wissensformen, die für den Naturschutz durchaus relevant sind, verdrängt werden und damit auch diese lokalen indigenen Akteursgruppen ja, quasi marginalisiert werden und dass das eine und das andere, aber auch unser Bild von Natur sich dahingehend ändert, dass wir Natur vor allem sozusagen als Datensatz, den man in irgendeiner Excel-Tabelle darstellen kann, wahrnehmen. Wie
Genau, also
siehst du diese Gefahren und wenn ja, wie könnte man dem entgegenwirken?
ganz grundsätzlich, egal ob KI oder nicht, wäre mein Wunsch als Wissenschaftlerin, dass wir viel, viel mehr auf wissenschaftliche Erkenntnisse unsere Entscheidung basieren lassen, egal ob das ökonomische oder politische Entscheidungen sind. Wir müssen viel, viel mehr auf Wissenschaft setzen. Und Wissenschaft zeigt uns, wie wichtig das Wissen indigener Gruppen ist. Das zeigt uns, wie erfolgreich Naturschutz in indigenen Gemeinschaften organisiert wird, etc. Und wenn man sich also mit diesen wissenschaftlichen Aspekten beschäftigt, dann ist man, glaube ich, auch weit davon entfernt zu denken, dass KI ein Heilsbringer, eine Heilsbringerin sein wird. Also wir enden ja auch unser Buch mit der Beantwortung letzten Endes der Frage, die auf dem Titel steht. Vorne steht, kann KI die Natur retten? Ganz hinten steht, nein, das müssen wir schon selber tun. Aber KI kann eben eine ganz, ganz wichtige Assistentin dabei sein. Und das gilt für all diese Ansätze auch. Also was nicht passieren darf, ist, dass zum Beispiel Naturschutzprojekte überhaupt nur gefördert werden, wenn sie irgendeine KI-Anwendung auch beinhalten. Weil wie bei allen technischen Dingen gibt es sinnvolle Anwendungen und nicht so sinnvolle Anwendungen. Und wie bei allen Dingen, also keine Ahnung, mein Lieblingsgericht ist ja Serviettenkloß nach dem Rezept meiner Oma. Und da werde ich immer den Zettel von meiner Oma rausholen und mir durchlesen, wie ich das mache. Und ich wette, dass ChatGPT mir niemals so ein gutes Serviettenkloß-Rezept sagen kann wie meine Oma. Also man muss eben gucken, ja, welche Anwendung, wofür, was wollen wir überhaupt? Und dann hoffe ich sehr, dass KI dazu beiträgt, die auch Landansprüche indigener Gemeinschaften zu schützen, vor allen Dingen auch zum Beispiel von bisher unkontaktierten Völkern, dass wir KI dafür verwenden, diesen Menschen sicherer diese Ressourcen für sie zu schützen und ihr Leben und ihre Lebensweise zu erhalten. Und da muss man aber, kann man auch wieder sagen, ja, da kann uns nämlich KI helfen. Und KI kann uns tatsächlich auch, also rein theoretisch, also wäre jetzt nicht dafür, dass man unkontaktierte Völker kontaktiert, weil das häufig durch allein schon Übertragung von Krankheiten etc. dazu führt, dass die aussterben oder sehr stark negativ beeinflusst werden. Aber rein theoretisch, wenn es zum Beispiel mal darum geht, also Völker, die bereits kontaktiert sind und wir wollen denen eine Stimme geben bei internationalen Verhandlungen zum Beispiel, dann ist das für viele dieser Menschen ja gar nicht möglich, weil sie eben keine westliche Sprache sprechen oder auch, also sie sprechen nicht Spanisch oder Englisch oder Französisch oder Deutsch oder Chinesisch, also Sprachen, die auf diesen internationalen Podien gesprochen werden. Und da könnte KI uns aber zum Beispiel natürlich sehr schnell helfen, die Sprache dieser Menschen in so eine Sprache zu überführen. Und das wiederum hätte dann ja den Vorteil, dass sie zum ersten Mal, ohne dass ein Mensch aus ihrer Gemeinschaft rausgerissen werden muss und erstmal jahrelang in ein westliches Bildungssystem genießen muss, bevor der mal seine Stimme erheben kann, das würde bedeuten, dass sie unmittelbar ihre Stimme erheben können. Und das wäre ja wiederum eine sehr interessante Anwendung von KI.
Ja, das ist, denke ich, ein sehr schöner Bogen, ein sehr weiter Bogen, den wir da jetzt geschlagen haben, sozusagen von der Hightech der KI bis hin zur Lebenswelt und der Sprache der indigenen Völker, die im Regenwald leben. Ich denke, was man ja auch vielleicht nicht abschließend nochmal so in Erinnerung rufen muss, dass wir haben ja jetzt viel um Wissensgenerierung auch gesprochen, dass wir im Naturschutz ja nur bedingt ein Wissensproblem haben. Also wir wüssten eigentlich schon genug, sondern eher ein Handlungs- und
Genau. Also
Umsetzungsproblem
wir haben immer
haben.
noch Wissensdefizite, muss man
Ja.
schon sagen, weil wir haben geschätzt 2 Millionen Arten beschrieben. Es gibt mindestens 15 Millionen Arten, also den 13 Millionen haben wir noch gar nicht beschrieben. Was wir nicht haben, ist ein Erkenntnisproblem. Und wir wissen genug, um handeln zu können, und wir wissen genug, um zu wissen, dass wir handeln müssen. Und das ist ein Problem, dass das nicht getan wird.
Ja, und vielleicht ist KI ja da eine Brücke auch für diejenigen, die weniger Natur- und Naturschutzaffin sind, also quasi eine technologische Brücke, über die sie gehen
Ja,
können und
also
sodass wir
das.
auch als gesamte Gesellschaft da stärker ins Tun kommen und überhaupt auch den Naturschutz vielleicht auch Bevölkerungsgruppen näher bringen, die sonst mit ihm vielleicht weniger zu tun haben.
Und das passiert ja jetzt schon. Also solche Apps wie, was weiß ich, iNaturalist oder Marlin zur Bestimmung von Vogelstimmen, das wäre vor einigen Jahren noch schwierig gewesen, als Laie sich da total einzuarbeiten. Und jetzt genügt ein Smartphone und die App. Da macht man eben ein Foto oder macht eine kurze Soundaufnahme, und KI sagt einem dann mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit, welche Vogelart oder welche Pflanze das ist. Und das sehe ich auch in meinem familiären Umfeld, dass es Menschen da gibt, die eben nicht wie ich Bio studiert haben, die aber einen großen Spaß daran haben, im Garten zu gucken, welche Hummeln gibt es da oder welcher Vogel singt da. Und das sind ja KI-Anwendungen, die jeder von uns auch kostenlos nutzen kann. Und die, glaube ich, schon viele Menschen so ein bisschen näher an die Natur wiederbringen.
Okay. Ja, also mit diesem hoffnungsfrohen Ausblick würde ich gerne unser Gespräch beenden, liebe Frauke. Zugleich auch mit großem Dank an dich und auch an deine Co-Autorin Hilke Ober-Hansberg, dass ihr uns die Potenziale der KI für den Naturschutz so anschaulich, lebendig und auch irgendwie, wie ich finde, begeisternd näher gebracht habt in eurem Buch und auch jetzt in diesem Gespräch. Meine Damen und Herren, das war dann unser Ökom-Podcast heute mit der Biologin Frauke Fischer. Am Mikrofon war wie immer Manuel Schneider. Weitere Infos zum Buch und zum Thema dieses Podcasts sowie den Link zu dem Vortrag von Frauke Fischer bei uns im Münchner Zukunftssalon finden Sie in den Shownotes oder unter www.ökom-verein.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.